Monat an, uns Texte aus dem Propheten Maleachi anzuschauen. Das heißt, wir sind in der Zeit ungefähr 400 bevor Jesus geboren wurde, also 400 vor Christus. Damals gab es in Jerusalem den Tempel, und was uns heute wahrscheinlich fremd geworden ist, was uns wahrscheinlich sehr befremdlich, sehr schockierend vorkommen würde, wenn wir es sehen würden, was für manche vielleicht heutzutage sogar abstoßend ist, war in der damaligen Zeit in allen Religionen und für alle Menschen völlig normal. Nämlich wenn ich gegen den Willen der Götter oder aus der Sicht Israels gegen den Willen Gottes verstoßen habe, dann musste ich ein Tieropfer bringen, um diese Schuld wieder aus der Welt zu schaffen. Ich finde das spannend. Manche von euch haben sich ja schon mit der Stiftshütte oder auch dem Tempel beschäftigt. Alle Bilder, die man dazu findet, da ist das immer alles ganz sauber und weiß und die Priester haben fleckenfreie Gewänder und so. Wenn man sich das mal vorstellt, diese Opfer, die da gebracht werden, die Tiere, die da geschlachtet werden, das Blut, das da fließt und das dann im Sand in der Wüste versickert, und das Ganze so bei 38 Grad im Schatten, das muss nicht sehr angenehm gewesen sein. Und wie gesagt, für die Leute damals war das ganz normal, das hat dazugehört, und dahinter steckte eben dieser Gedanke, dass ich für meine Schuld, dafür, dass ich den Willen Gottes gebrochen habe, nicht erfüllt habe, eigentlich den Tod verdient habe. Und dieses Tier stirbt nun an meiner Stelle. Und dort am Tempel, da arbeiteten dann damals die Priester, die dann diese Tieropfer durchgeführt haben. Man konnte das nicht selber machen, man brauchte diese Priester als Vermittler. Und diese Priester sollten natürlich alle, die da kamen, irgendwie gleich behandeln. Für alle galten die gleichen Regeln, die gleichen Opferregeln. Und die Priester sollten darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Und genau das haben die Priester aber nicht gemacht in der damaligen Zeit. Ja, um das auf den Punkt zu bringen, würden wir heute sagen, sie waren korrupt und haben manchen Dingen, und zwar in der Regel den Reichen und Einflussreichen, haben sie Dinge durchgehen lassen, die sie anderen normalen Leuten, armen Leuten nicht haben durchgehen lassen. Offenkundig, weil sie selber davon irgendwelche Vorteile dann bekommen haben, ohne dass wir genau wissen in diesem Moment, welche Vorteile das sind, inwieweit das auch finanziell für sie lukrativ war, aber es hat ihnen Vorteile gebracht, und so haben sie eben manchen ermöglicht, das mit den Opfern etwas leichter zu regeln. Und wenn wir jetzt überlegen, was uns das heute zu sagen hat, dann, also was wir davon lernen können, dann richtet sich das natürlich zuerst an Verantwortungsträger, an Gemeindeleiter, an Verkündiger. Ne? Das wäre so die Priesterebene, sage ich jetzt mal. Die Verantwortlichen, die darauf achten, dass dann das normale Volk auch die Dinge so tut, wie Gott sie will. Und von daher ist eine sehr naheliegende Frage, wo stehen wir als Gemeindeverantwortliche in der Gefahr, manche Leute anders zu behandeln, ihnen ihr negatives Verhalten durchgehen zu lassen. Vielleicht nicht unbedingt, weil wir dadurch einen persönlichen Vorteil haben. Also mir hat jetzt noch nie jemand Geld angeboten, dass ich irgendwie was anderes predigen würde. Also das ist kein funktionierendes Geschäftsmodell. Das ist seither nicht passiert. Aber es gibt ja auch noch andere Gründe, warum man nicht sagt, was zu sagen ist. Weil man zum Beispiel genau weiß, dass dann jemand beleidigt ist und dann kommt er vielleicht nicht mehr und dann spendet er vielleicht nicht mehr. Und dann ist man schon vorsichtig, je nachdem, wie die Leute so sind. Aus Angst, dass ich vielleicht keinen Mitarbeiter verlieren will. Ich will ihm ja nicht vor den Kopf stoßen. Und dann sage ich nicht, was zu sagen ist. Ich predige nicht, was zu predigen ist. Oder andersrum, wo stehe ich in der Gefahr, ich persönlich jetzt, auch wenn ich hier vorne stehe, so zu predigen, dass mir hinterher Leute auf die Schulter klopfen. Und bin ja jetzt 25 Jahre im Geschäft. Ich weiß, wie ich predigen muss, damit mir die Leute auf die Schulter klopfen. Und die Gefahr ist real. Also die ist tatsächlich da. Ich will gar nicht behaupten, dass die Gefahr nicht da wäre. Ich weiß, was die Leute hören wollen und was sie nicht hören wollen. Und hoffentlich sage ich nicht, was sie hören wollen, sondern hoffentlich sage ich, was Gott hören will. Und deswegen auf dieser Ebene möchte ich zunächst mal sagen und euch das ans Herz legen, betet für uns Verkündiger. Betet für uns. Wir haben ja in Kirchheim die Sitte, immer anzukündigen, wer nächste Woche kommt und predigt. Und jahrelang habe ich gedacht, warum sagen wir das eigentlich? Ihr kommt doch sowieso. Es bleibt doch keiner zu Hause, wenn er liest, der Simon Hammerleger kommt. Aber mittlerweile habe ich kapiert, warum das gesagt wird, damit ihr für die Leute betet in der Woche. Damit es heute Abend oder heute Morgen oder nächsten Sonntag eine gescheite Predigt gibt, und zwar gescheit in Gottes Sinn. Ihr habt eine ganze Woche Zeit, dafür zu beten. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 19, betet auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Ich muss da immer wieder staunen, weil wenn es eine Person gibt, wo ich gedacht hätte, die hat jetzt wirklich genug Freimut, dann ist das Paulus. Der hat ja wirklich immer frei rausgeredet. Auch wenn er wusste, es regnet Steine am Ende. Die Leute werfen ihn tot mit Steinen. Er hat es trotzdem gesagt. Und trotzdem sagt Paulus, betet für mich, dass ich freimütig verkündige. Betet für die Pastoren, betet für die Verkündiger, betet für die Gemeindeleitung, dass sie freimütig den Willen Gottes tut und sagt, was zu sagen ist und entscheidet, was zu entscheiden ist, egal ob jemand beleidigt ist oder was auch immer. Betet dafür, dass wir den Mut dafür haben. Und dann möchte ich mich aber jetzt stärker, der eine oder andere fragt sich vielleicht schon, wann liest er denn den Predigtext vor? Das kommt jetzt, weil ich mich auf den ersten Teil konzentrieren möchte. Es ist ein langer Abschnitt insgesamt, Kapitel 1, Vers 6 bis Kapitel 2, Vers 9 oder wie weit war es? Ja, genau, 9. Und in der zweiten Hälfte werden die Priester noch etwas stärker in den Blick genommen. Deswegen habe ich gedacht, mit der Einleitung decke ich den zweiten Teil ab und lege euch das ans Herz, für uns Verantwortliche zu beten. Und jetzt will ich mir den ersten Teil angucken, weil da tatsächlich dann auch sich rauslesen lässt, was dann für uns alle interessant ist. Und wichtig ist. Also das Beten ist ja für uns alle auch interessant, aber eigentlich geht es ja so Richtung Priester. Aber finden wir hier auch Dinge, die im Grunde das ganze Volk mit reinnehmen. Die uns alle hinterfragen. Nicht nur die Priester hinterfragen, sondern uns alle. Und in dem Sinn möchte ich mir jetzt Malachi 1, Vers 6 bis 14 mit euch anschauen und euch das vorlesen. Aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Und da spricht Gott, gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Ihr legt verdreckte Speisen auf meinen Altar und sagt noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint, Jahwes Tisch verachten zu können. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts. Bietet sowas doch mal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Und unseren Gott wollt ihr mit solchen Opfern erweichen, dass er uns gnädig ist? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Ich wünschte, dass einer von euch die Tempeltore zuschließt, damit nicht umsonst Feuer auf dem Altar leuchtet. Ich habe genug von euch und euren Opfergaben, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz und sagt, dass man es mit dem Tisch des Herrn nicht so genau nehmen muss, dass es auf die Opfergaben nicht besonders ankommt. Und dann jammert ihr über euren Dienst und verachtet ihn, denn ihr bringt nicht nur lahme und kranke Tiere, sondern lasst sogar Geraubte als Opfer zu. Soll ich, Jahwe, der allmächtige Gott, mich darüber noch freuen? Nein. Verflucht sei der Betrüger. Da gibt es in seiner Herde ein makelloses männliches Tier, das er mir mit einem Gelübde versprochen hat, doch dann schlachtet er ein beschädigtes Tier für mich. Denn ich, Jahwe, der allmächtige Gott, bin ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet. Ich möchte in drei Schritten einfach diesen Abschnitt mit euch anschauen und dabei eben in den Blick nehmen, was ist die Gefahr, was ist der Fehler oder was sind die Fehler, die wir alle machen können. Und der Ausgangspunkt dafür ist, wenn die Priester manchen etwas durchgehen lassen, ja, wenn die Priester es durchgehen lassen, dass da jemand mit einem blinden Opfertier kommt oder mit einem lahmen Opfertier kommt, dann kommt ja jemand mit einem lahmen Opfertier. Das ist einer aus dem Volk. Ein ganz normaler Israelit kommt mit einem minderwertigen Opfertier. Was ist das Fehlverhalten der Leute, der ganz normalen Leute, das die Priester dann eben übersahen, aus welchem Grund auch immer? Das Geben von minderwertigen Opfern. Das ist die Gefahr. Beziehungsweise in diesem Fall nicht die Gefahr, sondern das, was falsch läuft. Das Geben von minderwertigen Opfern. Gott hat genau festgelegt, was er für Opfer möchte. Es war eindeutig. Er akzeptiert nur völlig gesunde Tiere als Opfertiere, wollte nicht irgendwelche Kranken, irgendwelche blinden, lahmen Tiere. Er wollte schon gar keine geklauten Tiere. Vielleicht habt ihr das auch noch im Ohr in Vers 13. Gott wollte als Opfer für sich etwas Hochwertiges. Er wollte etwas Wertvolles, etwas Kostbares, etwas Makelloses. Und jetzt gibt's bei uns heute diese Tieropfer so natürlich nicht mehr, vor allen Dingen nicht mit der Zielsetzung auch, wie sie damals gebracht wurden oder wie sie in die Opfer hineingelegt war, wie man sie damals gebracht hat. Aber auf eine etwas andere Art könnten wir die Frage für uns anschauen und uns überlegen, was gibst du denn Gott? Was gibst du Gott von dem, was du gibst und wie gibst du? Also auch im Neuen Testament finden wir ja tatsächlich diesen Opferbegriff an manchen Stellen. Auf was verzichten wir für ihn? Auf wirklich Hochwertiges, Wertvolles, Makelloses? Oder geben wir ihm irgendwelche Reste, auf die es uns relativ leicht fällt, zu verzichten? Gebe ich Gott wirklich die beste Zeit meines Tages? Oder gebe ich ihm irgendwelche Reste meiner Zeit, wenn überhaupt? Gebe ich ihm das Geld, auf das ich einigermaßen locker verzichten kann? Gut kalkuliert? Oder gebe ich wirklich ein Opfer? Oder wenn jemand mitarbeitet, und es ist ja prinzipiell gut, davon lebt Gemeinde, dass wir mitarbeiten. Aber wie arbeiten wir mit? Machen wir das halbherzig, hemdsärmlich oder versuchen wir das wirklich so gut zu machen, dass es Gott entspricht, seiner Heiligkeit, seinem Wert, seiner Schönheit, seiner Makellosigkeit, dass es ihn verherrlicht. Und für Gott steht dahinter letztlich die Frage, ob uns bewusst ist, ob uns wirklich bewusst ist, wer er ist. Und das wäre ein zweiter, etwas tieferer Schritt in diesem Abschnitt, das tiefer liegende Problem. Das tiefer liegende Problem ist die fehlende Anerkennung Gottes. Und die kommt in ganz vielen Versen durch. Ne, wer ist Gott eigentlich? Fragt er die Priester, fragt er die Israeliten und fragt er letztlich auch uns. Angefangen hat er der Abschnitt in Vers 6. Gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Wo ist meine Ehre? Wo ist deine Ehrfurcht? Ganz am Ende heißt es in Vers 14, denn ich, Jahwe, der allmächtige Gott, bin ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet. Zwischendurch in Vers 8 auch ein ganz interessanter Gedanke. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm, bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts. Und jetzt kommt, bietet sowas doch mal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Wir geben uns so viel Mühe für Menschen. Wir geben uns Mühe für unseren Vorgesetzten, wir geben uns Mühe für unsere Kunden, wir geben uns Mühe, wenn sich die Schwiegermutter anmeldet, die Wohnung ordentlich zu kriegen. Wir geben uns Mühe, wenn wir irgendwelche handwerklichen Projekte zu Hause, im Garten oder in der Wohnung abschließen. Wie viel Mühe geben wir uns für Gott in dem, was wir tun? Wie zeigen wir, dass Gott die höchste und ehrenwerteste, wertvollste, herrlichste, wichtigste, anbetungswürdigste Person dieses Universums ist? Wie zeigen wir das in dem, was wir mit ihm tun und für ihn tun? Wie wichtig ist es mir, mit dem, was ich tue, ihn zu verherrlichen, seine Herrlichkeit zu zeigen? Ja, alles, was ihr tut, tut zu seiner Ehre. Paulus bringt das immer so schön einfach auf den Punkt, einfach geschrieben, aber schwer zu leben. Johannes war wahrscheinlich, ja, also der Jünger Johannes, der dann auch die 5 Teile im Neuen Testament geschrieben hat, war ja wahrscheinlich die Person, die Jesus zu seinen Erdenzeiten, also zu den Erdenzeiten von Jesus, am nächsten stand. Das heißt, von ihm, er lag an seiner Brust. Ich glaube, gerade für uns Deutsche eine unvorstellbare Nähe, die Jesus da zugelassen hat. Ich weiß nicht, wer von uns sich das vorstellen könnte, sich an Jesu Brust zu legen. Ist völlig undeutsch. Aber Johannes war ihm so nah. Ein ganz nahes, herzliches Verhältnis. Aber als dieser Johannes, genau dieser Johannes, 60 Jahre später Jesus sieht, so wie Jesus jetzt ist. Das beschreibt er am Anfang der Offenbarung. Da haut sie ihn aus den Schuhen, salopp formuliert. Und er liegt da wie tot. Da war Jesus so nah, so herzlich. Aber Jesus zu sehen als der, der er jetzt ist, das haut ihm um, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie spiegelt sich dieses dieses heilige Erschaudern vor dem allmächtigen Großkönig Jesus, dem König der Könige, dem Herrn der Herren, in unserem Glauben wieder. Und da zeigt sich das Grundübel, das in uns steckt, die fehlende Anerkennung des allmächtigen, heiligen, ehrenwerten Jesus. Und unser Abschnitt liefert nicht wirklich eine Lösung dafür. Man muss schon ein bisschen um die Ecke denken, beziehungsweise man muss ein bisschen weiterdenken. Denn dieser Abschnitt ist 400 vor Christus. Deswegen steckt da die Lösung noch nicht so direkt drin. Eine Lösung finden wir nur, wenn wir weiterdenken. Bis zu Jesus. Und dann mit Jesus. Nur dieser Abschnitt kann erstmal, in Anführungsstrichen nur, es ist wichtig, aber dieser Abschnitt kann nur unsere Schwächen aufdecken. Unsere Fehler, unser Versagen, unsere Schuld. Dieser Abschnitt führt uns an den Punkt, dass wir sehr schnell merken, es wird nicht reichen, sich jetzt noch ein bisschen mehr anzustrengen, noch ein bisschen früher aufzustehen, noch ein bisschen mehr mitzuarbeiten und noch ein bisschen mehr zu spenden. Das wird das Problem nicht lösen. Dieser Abschnitt überfordert uns. Was könnten wir Menschen jemals geben oder tun, was die Größe und das Ehrenwerte an Jesus so widerspiegelt? Ich glaube, jetzt sollten wir geschwind gucken. Gut, wir sind froh, dass noch so ein netter Mensch jetzt kommt.
Vielleicht eine Sache, Grund meiner Verspätung. Ihr vermisst wahrscheinlich auch den Frieder Schippert, oder?
Ja.
Das nächste Mal, wenn ihr ihn sehen wird, wird er ein bisschen verschrammt aussehen. Oh. Er hat einfach sich mit dem Fahrrad, hat er sich einen kleinen Sturz erlaubt, direkt vor meinem Hause. Folgendes, er ist sehr fröhlich, sehr gut dran. Wollte gleich nach Hause gehen. Wir haben trotzdem Rettungsdienst erstmal geholt, dass das alles eine Richtigkeit hat. Und jetzt ist er bei seiner lieben Frau, die ihn jetzt entsprechend wieder zusammenfügt. Also, nachher können wir gerne für ihn beten, besonders dass es keine Nachfolge gibt, weil er halt nicht durchgefallen ist. Aber keinerlei Bewusstseinseintrübungen und so etwas. Nachher bleibt das Gebet für ihn, dann kann man sagen, machen.
Ja, ich würde fast sagen, wir beten jetzt direkt dafür.
Ich bitte um Entschuldigung.
Alles gut. Ich bete mit uns. Ah, du darfst sie noch hinsetzen. Jesus, du siehst, was passiert ist. Und ja, auf der einen Seite sind wir erschrocken und nehmen einfach Anteil an diesem Sturz. Und auf der anderen Seite danken wir dir einfach für die guten Nachrichten, dass du doch Bewahrung geschenkt hast, dass es glimpflich abgelaufen ist, dass Thorsten auch ja wirklich dabei war und mithelfen konnte, dass ein Krankenwagen da ist, dass Frieda zu Hause sein kann bei der Ilse. Und wir bitten dich einfach, dass wirklich alles gut verheilt und er wieder so gesund wird, wie er vorher war. Danke, dass er in deiner Hand ist und danke, dass der Thorsten jetzt auch noch hier bei uns ist. Amen. Amen. Wir waren in Maleachi 1, Vers 6 bis 14 und haben dieses Grundübel gesehen, diese fehlende Anerkennung Gottes, und waren jetzt bei diesem Gedanken, bei diesem ganz grundsätzlichen Gedanken, was könnten wir denn jemals geben als Menschen, was wirklich der Größe, der Ehre, dem Ruhm, der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes wirklich angemessen wäre. Und wir merken sehr schnell, wir können gar nicht. Was soll ich, Mensch, wirklich Gott geben können, was ihn so darstellt, wie er wirklich ist? Ein Opfer, das wirklich die Größe und Ehre und Heiligkeit Gottes widerspiegelt, das kann letztlich nur Gott selbst geben und wir nicht. Und damit wären wir beim dritten Schritt, nämlich, dass die Lösung Gott selbst gibt. Gott selbst gibt die Lösung. Diesen Anspruch, den Gott hat, diesen Anspruch an Heiligkeit, an Vollkommenheit, an Reinheit. Wer kann den erfüllen? Ja, und wir sehen, und es liegt so nahe, die wahre Erfüllung liegt in Jesus Christus. Er ist dieses wirklich vollkommene, heilige, schuldlose, durch und durch reine, durch und durch von Liebe, von einer selbstlosen Liebe geprägte Opfer, der diesen Fluch, von dem wir gelesen haben, in Vers 14 wird ja ein Fluch ausgesprochen. Und über Jesus heißt es, dass er zum Fluch wurde, dass er zur Sünde wurde, dass er diesen Zorn Gottes, den wir verdient haben, den jeder Mensch verdient hat, dieses Gericht, das auch durch die Zeilen durchscheint, ne, wenn Gott sagt, ach, mögt doch jemand die Tür zumachen vom Tempel. Was heißt das denn, wenn die Tür zu ist? Dann gibt es keinen Zugang mehr zu Gott, das ist Gericht. Ich kann meine Beziehung nicht mehr in Ordnung bringen. Und genau das nimmt Jesus auf sich, ne, vor allem in dem Moment, wo er sagt, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist im Bild gesprochen die Tür auf einmal zu. Und Jesus nimmt das auf sich. Ja, er macht, wie es in Philipper 2 heißt, für diesen Willen des Vaters, ja, um gehorsam zu sein bis zum Tod, heißt es vorher, macht er sich selbst zu nichts. Ja, er entäußert sich, er gibt sich selber völlig hin in den Tod und wird dadurch zu diesem einen Opfer, zu diesem einen vollkommenen Opfer, das die, die geheiligt werden, für immer vollkommen macht. So heißt es in Hebräer 10, Vers 17, 14 bis 17. Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und mit seinem Tod sorgt Jesus dafür, dass Gott an unsere Sünde und an unsere Gesetzlosigkeit nicht mehr denkt. So heißt es dort in Hebräer 10, Vers 17. Der denkt da nicht mehr dran. Ich könnte fast sagen, er vergisst es. Aber ich weiß nicht, ob Gott wirklich vergessen kann. Aber er denkt nicht dran. Er versenkt es in der tiefsten Stelle des Meeres. Und deswegen muss ich keine Angst mehr haben, wenn ich mit diesem Minderwertigen dastehe, dass ich nur bieten kann. Ich weiß, es spielt keine Rolle mehr zwischen mir und Gott. Grundsätzlich ändert es nichts mehr an unserer Beziehung. Er nimmt das alles auf sich. Wenn ich an Jesus Christus als Sohn Gottes glaube, dann sind diese ganzen minderwertigen Opfer und auch alles, was ich sonst irgendwie doch nicht so mache, wie Gott es möchte, doch nicht zu seiner Ehre mache, doch nicht mit der Freude mache, mit der ich es vielleicht machen sollte. Alles das nimmt Jesus auf sich und befreit mich. Diesen ganzen Druck der Verse. Ich weiß nicht, ob meine ersten beiden Schritte so ein bisschen Druck aufgebaut haben. Wenn ja, dann habe ich es einerseits richtig gemacht, weil dem Maßstab Gottes müssen wir uns stellen. Aber ich hoffe, Er erlebt auch in diesem letzten Schritt, dass genau diesen Druck Jesus auf sich genommen hat und ihn weggenommen hat und für uns gestorben ist. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Da ist kein Druck mehr. Da ist Frieden. Ich weiß, ich werde vor Gottes Maßstab nie bestehen können. Ich werde die Dinge nie so machen können, zu 100%, wie er es möchte. Aber ich weiß auch, dass Jesus das auf sich genommen hat, an meiner Stelle. Gott selber gibt das kostbarste Opfer für deine Schwäche, für deine Sünde, für deine Schuld. Und er schafft damit deine Schuld aus der Welt. Und darin liegt eine Liebe und eine Annahme und eine Freiheit, die mich dann freisetzt, Dinge viel eher loszulassen und hinzugeben für ihn. Weil ich weiß, ich habe in Jesus etwas so viel Wertvolleres, Kostbareres, Schöneres, Heiligeres, dass mich das freisetzt, ihn zu lieben und die Dinge für ihn hinzugeben. Und so lasst uns immer wieder daran erinnern, ja, dass Gott selber dieses kostbare, vollkommene, makellose, heilige Opfer für uns gegeben hat, dass Jesus dieses Opfer für uns geworden ist und dass er mit diesem einen Opfer uns für immer vollkommen gemacht hat. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du uns geliebt hast und uns liebst und dich ja als Schlachtopfer und Opfergabe gegeben hast, deinem Vater zu einem Wohlgeruch. Und ich möchte dich bitten, dass wir das in der Tiefe verstehen und dass ja, wir da wirklich deine Liebe erleben in dieser Annahme, in dieser Vergebung, in dieser Freiheit, in dieser vollkommenen Freiheit von unserer Schuld. Und dass das in uns zu einer Liebe wird, dass wir dich lieben, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Danke, dass wir wirklich in deiner Hand sind, dass wir wirklich von dir getragen sind, dass unsere Schuld von deinem Blut gedeckt ist, ein für alle Mal. Vielen Dank dafür. Amen.